Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Apostelgeschichte Schritt für Schritt miteinander durchzugehen und zu sehen, was wir von den ersten Gemeinden lernen können. Und ich glaube, dass da für jeden Einzelnen verschiedenste Punkte dabei sind, die für dich lebensverändernd sein können. Sehr, sehr wertvoll sein können, auch zu verstehen, dass Gott dich berufen hat, in seiner Gemeinde zu leben. Ich wäre noch dankbar, wenn ich ein Glas Wasser haben könnte. Danke. Wir befinden uns im Jahr 32 nach Christus. Und zwar genau in der Zeit zwischen der Auferstehung Jesu nach dem Passafest und dem Pfingstfest. Beides jüdische Feste, das Passafest und das Pfingstfest, die sind 50 Tage auseinander. Und wir befinden uns gerade in diesem kurzen Zeitabschnitt. Wir werden uns einfach anschauen, was in diesen wenigen Tagen alles passiert ist, bevor wir dann zur Ausgießung des Heiligen Geistes kommen werden. Danke. Und wenn wir so weit kommen werden, ich werde am Ende meiner Predigt auch einladen, dass du, wenn du diesen Schritt in deinem Leben noch nie gemacht hast, dir wirklich ernsthaft überlegst, ob du Jesus als deinen Herrn in dein Leben einlädst, dein Herr zu sein, dass du ihn anerkennst als den Herrn. Er ist der Herr sowieso. Er ist der Herr von Gott eingesetzt über alle Menschen, über die ganze Erde. Durch ihn hat Gott alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, unabhängig davon, ob du oder ich ihn anerkennen. Er ist der Herr. Die Frage ist, ob du ihn als den Herrn auch anerkennst in deinem Leben. Das ist die Frage. Und daran hängt dein Schicksal hier auf Erden und dein ewiges Schicksal, wenn du gestorben bist. Wir schauen uns etwas an, jetzt ganz kurz einen Abschnitt, der vielleicht nicht so ermunternd ist, aber vielleicht doch auch etwas, was wir für uns daraus lernen können. Nämlich, es geht nochmal ganz kurz um diesen Verrat des Judas und wie die Apostel im Nachhinein damit umgehen. Da heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab Vers 15 bis Vers 20. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Muttersprache Hakelter macht, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen, und zwar im Psalm 69 und im Psalm 109, geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohnt. Und, eben im Psalm 109, sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes und so weiter, das sehen wir dann noch. Aber wir schauen uns jetzt einfach erstmal an, wie Petrus hier aufsteht. Es sind ungefähr 120 Jünger versammelt. Und sie haben sehr, sehr bewusst wahrgenommen, da ist jetzt eine Lücke entstanden. Wir sind nicht mehr 12, so wie Jesus uns berufen hat. Wir sind nur noch 11. Was hat Judas gemacht? Judas Iskariot. Das ist eben schon ein wesentlicher Unterschied, zum Beispiel zu der Verleugnung des Petrus, was schlimm genug ist. Aber Judas Iskariot hat sich innerlich von Jesus als Messias abgewendet. Er ist zu dem Punkt gekommen, warum auch immer, dass Jesus nicht der verheißene Messias ist und deswegen ein Betrüger ist und deswegen umgebracht werden muss, weil er Gott lästert. Das hängt alles in dem zusammen. Das steht nicht so ganz wörtlich drin, aber das hängt in dem ganz einfach mit drinnen. Er hat nicht einfach nur gesagt, oh, ich traue mich nicht zu Jesus bekennen vor den hohen Priestern. Ja, oder vor irgendwem, der sagt, du warst doch auch dabei. Oh, nee. Ja, das ist die Situation des Petrus. Der hat sich aber nie innerlich von Jesus distanziert als Sohn Gottes, als Messias. Das hat Judas Iskariot getan. Und deswegen hat er auch ganz freiwillig, es hat ihn keiner dazu gezwungen, diesen Schritt gemacht, die Seite zu wechseln zu den Feinden, zu den Gegnern Jesu, die ihn als einen falschen Messias gehalten haben, die ihn als einen Gotteslästerer erkannt haben. Sie meinten, er lästert Gott. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und Petrus erkennt durch den Heiligen Geist, dass dieser Weg, dieses Judas Iskariot schon prophetisch vorhergesagt worden war. Und zwar in zwei der Psalmen, zwei Psalmen, die auch von David verfasst worden sind, König David. Es sind Psalmen, die ein Stück für das Leben von David selbst gegolten haben. Er ist ja verfolgt worden, bevor er König geworden ist, ja, insbesondere vom König Saul. Und diese Psalmen sind aber vor allem eine Vorhersage, was mit dem Messias passieren wird. Und in diesen Vorhersagen hat der Heilige Geist damals schon Dinge hineingewoben, die David aufgeschrieben hat. Selbst diesen bewussten Verrat des Judas hat Gott damals durch den Propheten David war ja auch ein Prophet, schon vorhergesagt. Was David vermutlich überhaupt nicht verstehen konnte, ja. Aber jetzt hat es sich erfüllt und der Geist Gottes zeigt Petrus genau diese Worte. Ein bestimmter Abschnitt in diesen Worten hat sich jetzt in Judas seinem Leben erfüllt. Das gibt natürlich den 12 und der anfangenden Gemeinde dort auch eine ungeheure, neben all der Trauer, die da drinnen steckt, so einen Mann verloren zu sehen, aber doch zu wissen, Gott ist auch darüber der Herr gewesen. Er hat es schon vorhergesagt. Gott ist es nicht dazwischen gekommen und Gott hat gesagt, Mensch, der Judas ist mir in die Quere gekommen, der hat mir jetzt ein Bein gestellt, der hat meinen Sohn verraten, ich habe nicht dran gedacht, ich habe den Falschen erwählen lassen. Nein, sie wussten, Gott war von Anfang an auch darüber der Herr und wusste das alles, dass das geschehen wird. Es sind einige Verse darin, die uns vielleicht ein bisschen erstaunen lassen, was David dort zu Gott sagt, betet, bekennt. Aber ich glaube, dass in bestimmten Situationen diese Worte auch wir beten können. Im Psalm 69, Vers 20 bis 33, ich möchte den Abschnitt bewusst vorlesen, sind einige Verse. David sucht Hilfe beim Herrn wegen seiner Widersacher und Verfolger. Da heißt es ab Vers 20, Psalm 69, du weißt um meine Schmach, sagt David, um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir, also vor Gott. Gott sieht sie. Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines. Und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Jetzt merken wir schon, okay, das hat für David, David hat es nie bekommen. Er hat keine Galle und kein Essig zu trinken bekommen. Plötzlich merken wir, das ist ja in Jesus erfüllt worden am Kreuz. Ja. Hier seht ihr, wie es verschiedene Ebenen sozusagen gibt, die der Geist Gottes in Verheißungen hineingibt, in Vorhersagen hineingibt. Die können für verschiedene Personen zutreffen, aber sie treffen auf jeden Fall für Jesus hier zu. Aber natürlich ein Teil dieser Verse, aber nicht alle, auch für David. Und so sehen wir, dass hier auch von Jesus und seinem Schicksal am Kreuz die Rede ist. Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden. Das sind jetzt Worte über die, die so mit David, aber auch mit Jesus umgegangen sind, dass sie nicht mehr sehen und ihre Lenden sollen alle Zeit wanken. Gieße deinen Grimm über sie aus und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Dieser kurze Abschnitt trifft auf Judas zu. Nicht nur auf Judas, auch auf die Feinde von David, vielleicht auf einige der Widersacher von Jesus, aber auf jeden Fall auch auf Judas Iskariot. Ich wiederhole diesen kurzen Abschnitt nochmal. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Da ist Plural übersetzt. Also es trifft für mehrere zu, aber Petrus erkennt in diesen Worten, dass hier etwas von Judas vorhergesagt worden ist. Denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten. Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Hier geht es um ewige Verlorenheit. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Deine Rettung, o Gott, berge mich in der Höhe. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe hat, also als ein Opfer. Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Und ein anderer Teil sieht Petrus im Psalm 109 vorhergesagt, Verse 1 bis 13. David sucht Gottes Hilfe hier auch gegen seine Verfolger. Ab Vers 1, Psalm 109. O Gott, den ich rühme, schweige nicht, denn der Mund des Gottlosen und des Betrügers hat sich gegen mich aufgetan. Mit lügnerischer Zunge sprechen sie zu mir, sie umringen mich mit gehässigen Worten und bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind, ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Setze einen Gottlosen über ihn und ein Ankläger stehe zu seinen Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde ihm zur Sünde. Seine Tage seien wenige, und jetzt kommt, was Petrus zitiert, und sein Amt empfange ein anderer. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherwandern und betteln, nach Brot suchen, fern von ihren zerstörten Wohnungen. Der Gläubiger nehme ihm alles weg und Fremde sollen plündern, was er sich erworben hat. Niemand gebe ihm Gnadenfrist und keiner erbarme sich über seine Waisen. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name erlösche in der nächsten Generation. Ich glaube, dass wir selten solche Psalmen lesen. Vielleicht auch gar nicht so einfach, ja. Aber das ist kein Widerspruch zu der Liebe. Ich liebe sie, heißt es ja selbst in diesem Psalmen, ja. Gott liebt sie. Aber doch wegen ihrer Widerspenstigkeit gegen Gott, gegen den Messias, betet hier letztlich David, aber letztlich betet hier der Messias. Sie sollen verloren gehen. Sie sollen von dieser Erde vertilgt werden. Das wird Gott tun. Ja? Werden nicht wir tun. Aber das sind auch Worte der Heiligen Schrift. Und Petrus erkennt darin die Verlorenheit Judas Iskariot. Und wir werden jetzt zu dem Schritt kommen, dass sie einen Zwölften wieder hinzuwählen, weil dieser Judas Iskariot nicht einfach nur ausgeschieden ist aus dem Kreis der Zwölf, sondern weil Judas Iskariot nicht mehr zu den Gläubigen gehört. Er hat sich von Jesus losgesagt, vom Messias losgesagt. Versteht ihr den Unterschied? Ja. Er ist deswegen auch dieses Dienstes vollkommen verlustigt. Ganz klar, wenn er nicht mehr unter den Gläubigen ist, kann er natürlich kein Diener Gottes mehr sein, kein Diener des Messias. Er hat seine Erwählung verloren und geht auch ewig verloren. Das sagen uns diese Verse, ganz klar. Ich weiß natürlich, dass es da Theorien gibt von Leuten, ja, die lassen alle Menschen gerettet werden und. Aber das ist... entspricht nicht dem Wort Gottes. Judas ist auf ewig verloren durch seine eigene Wahl und Entscheidung, sich von Jesus loszusagen. Und deswegen muss er ersetzt werden. In Apostelgeschichte 1, ab Vers 21 bis 26. Da sagt Petrus, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, Entschuldigung, aber ich habe so einen Reizhusten, in welche der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, Josef genannt Barsabas mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Petrus und die anderen 10 Apostel, die wussten ganz genau, dass sie 12 sein mussten. Ich hatte euch das letzte Mal schon ein bisschen erklärt, dass es insbesondere bei einem Apostel sind in den Evangelien und in der Apostelgeschichte zwei verschiedene Namen. Übrigens haben wir das gerade auch gesehen, einer von diesen zwei Kandidaten, da sind uns 3 Namen aufgezählt nacheinander. Ist euch das aufgefallen? Der ist es dann nicht geworden, aber von dem sind 3 Namen gleichzeitig genannt. Es könnte natürlich sein, dass der eine, wenn jemand jetzt aufgeschrieben hätte, irgendwas über den in der Heiligen Schrift, hätte den einen Namen verwendet und der andere hätte vielleicht auch was aufgeschrieben in einem anderen Evangelium und hätte den anderen Namen verwendet und denkt man, oh, das sind ja 2 verschiedene, die haben ja irgendeinen Fehler gemacht. Ja. Ist nicht, das ist einfach zu der Zeit sehr, sehr häufig gewesen. Ich habe ja euch gesagt, das ist selbst unter uns so, zwar ein bisschen, ja, will ich sagen, mit anderer Bedeutung, aber auch mancher von uns wird von Freunden mit einem ganz anderen Namen genannt, als wie du wirklich heißt. Ja. Matthias und Josef, sie waren auch Augenzeugen, deswegen konnten sie als Kandidaten hier aufgenommen werden. Das Los sollte entscheiden, wen Gott erwählt hat. Das zeigt uns aber auch, das Hauptkriterium, was die 12 Apostel zu erfüllen hatten, war, sie mussten Augenzeugen sein, um als direkte Zeugen den Menschen zu erzählen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und das ist niedergeschrieben worden in den neutestamentlichen Schriften. Deswegen können wir uns auf die auch sehr gut verlassen. Aber wir sehen auch, dass bei vielen Ereignissen, auch wenn manchmal vielleicht nur dabei steht, dass zum Beispiel die 12 Apostel bei Jesus waren, können wir davon ausgehen, dass da oft mehr dabei waren, die aber gar nicht genannt sind. Das muss deswegen der Fall sein, weil sonst könnten die gar nicht Augenzeugen sein von Anfang bis zur Himmelfahrt. Also da gab es einige Menschen, die ganz nahe an Jesus mit dran waren, die aber nicht zum Zwölferkreis erwählt worden sind von Jesus. Wir wissen aus Lukas-Evangelium zum Beispiel von den 70, die Jesus auch ausgesandt hat. Die sind aber nur bei Lukas erwähnt. Die waren eng an Jesus dran, die hat er sogar ausgesandt. Die haben Wunder getan, die haben Dämonen ausgetrieben, die haben Heilungen bewirkt, die haben das Reich Gottes verkündigt mit Vollmacht, die Jesus ihnen gegeben hatte. Vielleicht war der Matthias und der Josef zwei von diesen 70. Das nicht gesagt, aber kann gut sein, macht Sinn irgendwo. Ja? Aber sie mussten genauso Augenzeugen sein wie die 12 Apostel. Das war Kriterium. Weil auf ihnen alle anderen, die zum Glauben an Jesus gerufen werden, stehen werden. Wir stehen auf dem Zeugnis der Augenzeugen. Was haben sie gemacht, um zu wissen? Sie haben das Los entscheiden lassen und sie haben geglaubt, dass dadurch Gott die Entscheidung treffen wird. Das Los entscheiden zu lassen, war im Alten Testament bei verschiedenen Anlässen, auch im Tempel, der Fall. Also es war jetzt nichts, was sie hier sozusagen ganz neu erfunden hatten. Aber hier ist auch die letzte Erwähnung, dass ein Los entschieden hat. Letztlich schon Gott entschieden hat, versteht ihr, ja? Aber das Mittel, das Los zu werfen, wird hier zum letzten Mal erwähnt. Danach ist der Heilige Geist in den Jüngern und am Wirken. Und er kann uns Dinge zeigen. Es ist also ein anderer Weg, ein anderes Mittel, das Gott dann nutzt, um uns zu führen und zu leiten und auch zu berufen. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht die Bibel auch mal aufschlagen können und sagen können, Herr, gib mir ein Wort. Wir lesen ja auch die Losungen der Herrnhut der Brüdergemeinde. Diese Worte werden auch gezogen. Ja, natürlich werden sie vorher ausgesucht, dass es auch irgendwo ein wenig passende sind. Ja, gibt ja immer dieses, seltsame Beispiel, aber es wäre natürlich irgendwie auch mal möglich, dass du vielleicht ein Wort ja aufschlägst und dann steht was ganz Komisches gerade da. Was, ja. Also ich will einfach damit nur sagen, wir müssen damit auch unter der Leitung des Heiligen Geistes umgehen, nicht so, jetzt sagt, sondern wir brauchen da schon auch Führung des Heiligen Geistes, wenn wir sagen, Herr, gib mir ein Wort. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, ja, und wenn es dann gerade die Stelle aufschlägst über Judas Iskariot, er ging hinaus und er hängte sich. Ja. Oh, ja, was will der Herr mir jetzt dazu sagen? Ne? Also wir brauchen zu allem die Führung des Heiligen Geistes, das will ich einfach damit nur sagen. Und wenn wir uns auch mal ein Wort bekommen durchs Aufschlagen oder durch einen Bruder oder Schwester, mit dem wir nicht zurechtkommen, dann geh doch einfach zu jemand hin, mit dem du dich darüber austauschen kannst, um es einfach richtig zu verstehen, zu prüfen. Das hilft auch manchmal. Am besten ist sicher, wenn wir einüben, auf Gott zu hören, gib mir ein Wort durch deinen Geist. Dazu ist natürlich auch notwendig, dass wir die Schrift schon ein bisschen kennen, weil Gott gibt uns häufig ein Wort aus der Schrift. Ein Wort, was der Heilige Geist uns immer gibt, wenn er in dir wohnt, ist, ich liebe dich. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist gerettet, die Heilsgewissheit. Das ist, was der Heilige Geist ständig in uns bestätigt. Aber manchmal brauchen wir auch ein Wort zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Entscheidungen. Und da gibt uns Gott manchmal Dinge in Sinn aus der Heiligen Schrift. Ja, es ist gut, wenn wir das einüben und uns so einfach versuchen, Gottes Führung zu bekommen. Gott gibt uns durch seinen Heiligen Geist natürlich auch, erneuert unseren Verstand, dass unser Denken sich an Gottes Wort entlang leiten lässt, immer mehr. Und dadurch führt er uns ganz alltäglich. Ich möchte so zwischendrin ein kurzes Resümee, bevor wir zum nächsten Schritt kommen, einfach ziehen. Du kannst dankbar sein, Gott danken für die Augenzeugen, auf deren Schultern wir ruhen. Du kannst dich auf das, was du in der Heiligen Schrift, insbesondere im Neuen Testament, liest, du kannst dich darauf ganz und gar verlassen, dass das wirklich Wort Gottes ist, dass das von den Augenzeugen berichtet worden ist. Du kannst dein Leben darauf bauen. Ich betone das so sehr, weil das heute alles umgeworfen ist. Alles. Das, was ihr in den Schulen, in den Religionsunterricht, insbesondere in den oberen Klassen dann hört, ist, ohne dass euch das bewusst ist, ist das sozusagen die letzte Essenz, was an der Universität gelehrt wird. Wenn du an der Universität Theologie studierst, und ich habe das real erlebt, ich habe selber 5,5 Jahre Theologie studiert. Nach einem halben Jahr, ein Semester, haben eine ganze Reihe von denen, die gläubig waren, das Handtuch geworfen. Und ihr Glaube ist gestorben. Einfach durch das, was ihnen gesagt worden ist. Und was wir so hören alltäglich durch die Medien, was da alles für Entdeckungen gemacht worden sind und falsche Sachen und Widersprüche, und das kommt alles aus der Universität. Ja. Deswegen betone ich so sehr und versuche euch das zu zeigen, dass wir uns auf das Wort Gottes absolut verlassen können. Denn wenn wir das nicht mehr können, dann haben wir nichts mehr, auf das wir uns stützen können. Nichts mehr. Ja. Und ich merke das, ich brauche in einer Predigt von jemandem nur 5 Minuten drin sitzen, ich merke sofort, durch was er gespeist ist. Ja. Und das macht einen riesen Unterschied, ob du das Wort Gottes als Fundament hast oder nicht. Und ein zweiter Punkt: Die 12 wussten um ihre Berufung von Jesus. Und sie wussten ganz genau, hey, das ist unser Auftrag, Augenzeugen zu sein. Aber genauso haben wir Berufung. Natürlich sind wir nicht durch Jesus so im engen Sinn wie die 12 berufen worden, aber der Heilige Geist beruft sehr spezifisch. Er gibt dir Gaben und Fähigkeiten und setze sie ein. Sei wirksam mit ihnen. Wo auch immer du bist, sei es hier im Gottesdienst in der Gemeinde, sei es, wenn wir uns in kleinen Gruppen treffen, ich ermutige immer noch trotz Corona dazu, trefft euch in dem Rahmen der Möglichkeiten, ruft einander mal an, betet füreinander. Im Rahmen der Möglichkeiten kann man sich auch mit Einzelnen treffen. Macht das, lasst euch nicht vereinsamen. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, Gemeinschaft zu haben, miteinander, einander zu stärken, miteinander einfach auch Zeit zu genießen. Aber lasst uns mit den Gaben dienen, im Beruf, wo auch immer wir sind, Schule, Uni. Wir haben einen Auftrag auszuführen und dazu hat uns Gott ausgerüstet. Völlig ausgerüstet. Du musst nichts machen, wozu du nicht befähigt bist und nicht berufen bist. Auch wenn vielleicht du denkst, dir selber Druck machst, andere dir vielleicht Druck machen. Manchmal machen auch Wir Christen einander Druck, ja. Aber du musst nicht alles machen, was andere sagen. Auch was vielleicht wir als Älteste manchmal sagen. Meistens überlegen wir uns das schon sehr gut, aber mach das, wozu du weißt, dass du Begabung hast und Berufung hast. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll, aber tu das auch. Ich kann nicht begreifen, wie Brüder und Schwestern ihre Gaben nicht einbringen. Das ist einfach schade, wenn das jemand überhaupt nicht beginnt. Ich zweifle da wirklich, dass da irgendwo was fehlt. Und wir werden das noch sehen, dass jeder begabt ist. Wir sind zusammengerufen. Die 12 sind auch ein Team gewesen. Und sie waren hier schon 120. Ja? Und wir sind nicht berufen, alleine zu sein. Auch die Corona-Maßnahmen dürfen uns nicht zu völligen Alleingängern machen. Das dürfen wir nicht erlauben. Es ist die Berufung von Gott her, dass wir einander dienen und Gemeinschaft haben miteinander. Und wenn das in einem gewissen Maß begrenzt ist, es gibt immer noch auch legal Möglichkeiten und diese Räume sollten wir wirklich nutzen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, oh, ich sehe schon, es ist 11.07 Uhr. Dann schneide ich den nächsten Punkt nicht mehr an. Nächstes Mal fangen wir an mit Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 1. Aber ich möchte den Schritt nehmen, möchte dennoch dazu einladen, dein Leben Jesus anzuvertrauen, ihn als Herrn anzuerkennen. Den Gott uns als Herrn und Erlöser gesandt hat, ihm zu vertrauen. Er meint es gut mit uns. Er ist am Kreuz aus Liebe für jeden gestorben. Es gibt keinen Grund, dass wir zweifeln, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Er will uns erlösen und erretten von unseren Sünden. Und vor allem, dass wir ihn, den lebendigen Gott, das Leben empfangen und damit auch das ewige Leben. Ich lade dich dazu ein, wirklich da diesen Herzensschritt zu tun, Jesus anzunehmen, als den, der er ist, der Herr und der Retter. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du Jesus zu uns gesandt hast, weil du willst, dass wir das Leben empfangen, das du selber bist. Du bist das ewige Leben, Herr. Wir danken dir, auch dass wir sehen dürfen, dass auch hier auf Erden dir nichts entglitten ist, auch als Judas dich verlassen hat, dass das schon in den Schriften vorhergesagt war. Ja, dass du selbst so einen Schritt, dass einer von deinen Ängsten, die du auserwählt hattest, sich gegen dich gewandt hat, dass du dadurch in keinster Weise überrascht bist. Und dafür danken wir dir, Herr, dass wir wissen dürfen, unser Leben, wenn wir es dir anvertrauen, ist gut aufgehoben, auch in schwierigen Zeiten, Herr. Aber vor allem, dass wir dich kennen, dass wir mit dir leben dürfen und auch, dass wir deine Zeugen sein dürfen. Dafür danke ich dir. Amen.